Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Corona-Krise ist weiter ein bestimmtes Thema. Heute berichtet der weltgrößte Chemiekonzern BASF in seiner Hauptversammlung über die Lage. Auch die Schiffbauzulieferer, die vielleicht gar nicht mehr so gebrauchten Kreuzfahrtschiffe ausrüsten, geben einen Ausblick. Jenseits dessen aber kam heute die Nachricht des Tages vor 2,5 Stunden. Der Finanzdienstleister Wirecard hat seinen Jahresabschluss erneut verschoben. Margit Siller berichtet.
Es könnte eng werden für den Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München. Denn wenn bis morgen kein testierter Jahres- und Konzernabschluss vorgelegt wird, und danach sieht es derzeit wirklich nicht aus, dann können Kredite in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro gekündigt werden. Hintergrund für die Absage der heutigen Bilanzpräsentation ist ein Wunderpunkt, auf den die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young, kurz EY, gestoßen waren. Dabei geht es um insgesamt 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten. Das ist immerhin gut ein Viertel der Konzernbilanzsumme. Seit Wochen wird die Frage diskutiert, wie es sein kann, dass ein solch hoher Betrag auf Treuhandkonten liegt, auf die der Konzern zwar keinen direkten Zugriff habe, wie Kritiker bemängeln, deren Entstehung und Verbuchung aber offenbar nicht lückenlos zu klären sind. Wirecard habe Hinweise dafür, dass die Abschlussprüfer von einem Treuhänder und oder von den kontenführenden Banken getäuscht sein könnten. Der Vorstand will jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt stellen und arbeite selbst mit Hochdruck daran, den Sachverhalt weiter aufzuklären.
Soweit Margit Seeler aus München über die erneute Verschiebung der Wirecard-Bilanz. Wir schalten direkt nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Börsenreporter Samir Ibrahim begrüße. Herr Ibrahim, wie kommt das denn an der Börse an?
Naja, wie man sich denken kann, gar nicht gut. Die Aktie ist massiv eingebrochen, in der Spitze um weit über 60%, musste eine Zeit lang auch vom Handel ausgesetzt werden. Immerhin ein Viertel des Kapitals nicht belegbar, das hat schon was. Und schon wieder auch ist der Ärger in Asien. Aktuell jetzt das Minus der Aktie bei 53%. Mehr als 16 Millionen Aktien wurden in den letzten Stunden gehandelt. Und es gibt große Aufregung an der Börse. Man war heute Morgen schon ungehalten, weil der Bericht nicht vor Börseneröffnung vorlag, wie es üblich ist. Die Aktie also schon im Minus gestartet und der Begriff außergewöhnlich wäre für all das noch untertrieben. Ein guter Anlass, mal mit Marc Tüngler zu reden, das Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und ihn habe ich gefragt, ob er denn der Meinung ist, dass Wirecard die Sache überhaupt noch im Griff hat.
Nee, den Eindruck hat man leider nicht mehr. Der Tag war so wichtig. Heute wäre der Tag gewesen, an dem endlich dann die Bilanz vorgelegt wird, auch hoffentlich dann mit einem uneingeschränkten Start. Dann hätte man allen Kritikern und allen Widersachern mal zeigen können, dass doch alles richtig läuft. Und es ist genau anders gekommen. Und das ist wirklich ein rabenschwarzer Tag für nahezu alle Beteiligten, weil die Shortseller freuen sich natürlich.
Es geht ja um insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die da auf Treuhandkonten liegen. Sollen, muss man jetzt fast schon sagen. Darüber gibt es ja offenbar auch Mitteilungen der kontoführenden Banken in Asien, die der Wirtschaftsprüfer aber jetzt nicht mehr akzeptieren will oder kann. Wie kann das sein?
Ich glaube, die Rolle von Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer darf man hier auch nicht ausblenden. Ernst & Young hatte auch ein ganz eigenes Problem, weil sie ja in den letzten Jahren ein uneingeschränktes Testat erteilt haben. Jetzt hatte aber die KPMG, die als Sonderprüfer letztes Jahr bei Wirecard drin war, hatte ja gesagt, da gibt es Probleme, da gibt es einfach auch Belege, die nicht vorgelegt worden sind. Und auf der Basis, vor dem Hintergrund dieses Wissens, musste EY jetzt auch natürlich nochmal überlegen, was machen wir denn für den Konzernabschluss 2019? Und da sieht man, dass Ernst & Young auch in einem Dilemma war. Man wusste, da sind sensible Bereiche, man musste jetzt genauer hinschauen. Und das hat wohl dazu geführt, dass EY, also Ernst & Young, jetzt gesagt hat, nein, wir können jetzt nur, wenn wir mehr und bessere Belege haben und überhaupt Belege haben, können wir jetzt ein Testat erteilen. Also man sieht, auch die Rolle von Ernst & Young, dem Wirtschaftsprüfer, wird zu hinterfragen sein.
Der Konzern selbst sieht sich ja als, Zitat, möglicherweise Opfer eines gigantischen Betrugs, will Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Ist das nur eine Flucht nach vorn?
Ja, Opfer oder Täter, ich meine, nachvollziehen kann man das, dass man das erstmal auf andere schiebt. Man darf aber eins hier nicht vergessen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das ein neues Problem oder ein neuer Sachverhalt ist, sondern seit 2-3 Jahren ist Wirecard enorm unter Beschuss und ist Herr Braun auch unter Beschuss. Und dass jetzt im Rahmen der Bilanzprüfung von EY mit einmal diese Themen hochkommen und nicht belegt werden können, Also das hätte man vorbereiten können, das hätte man vorbereiten müssen und man hätte dafür Sorge tragen müssen, auch dass die Dinge dann so glasklar sind, wie sie glasklar sein müssen für einen Wirtschaftsprüfer und für ein DAX-Unternehmen. Und das hat man augenscheinlich nicht getan und das fällt einem jetzt auf die Füße.
Vorwürfe gibt es gegen Wirecard ja immer wieder, von Bilanzfälschung ist da die Rede. Sie haben ja diese Vorgänge gerade schon angesprochen, Wirecard weist das regelmäßig zurück. Liegt das eventuell auch an dem Geschäftsmodell, dass der Konzern auch so angreifbar ist?
Ja, natürlich liegt das auch in dem Geschäftsmodell, international nicht einfach zu verstehen und nicht nur nicht einfach zu verstehen, sondern es ist auch kompliziert. Aber umso mehr muss es doch dann so sein, dass Wirecard informiert, Transparenz walten lässt, reinschauen lässt in die Karten und auch tief rein und besonders viel Transparenz halt an den Tag legt. Also ich glaube, je komplizierter das Geschäftsmodell, umso mehr muss man es erklären. Und da kann sich dann Wirecard nicht rauswinden, das ist halt kompliziert, deswegen versteht es eh keiner. Man will ja auch das Geld der Anleger haben, da muss man auch liefern bei der Transparenz.
Die Aktie ist jetzt zwischenzeitlich um über 60% abgestürzt heute nach dieser Mitteilung. Ist sie denn Ihrer Meinung nach überhaupt noch zu retten?
Ja, ich glaube, die ganz große Frage wird ja sein, was jetzt passiert die nächsten Tage. Also erstmal ist jetzt der Aufsichtsrat auch in einer besonderen Rolle, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch mehr ans Ruder zu gehen. Aber vor allen Dingen lesen wir ja auch, dass ein testierter Abschluss bis morgen vorliegen muss. Sonst sind Kreditlinien in Höhe von 2 Milliarden Euro im Feuer. Und da ist ja auch die große Frage, wie geht's denn überhaupt weiter mit dem Konzern? Also man kann jetzt unken und die Dinge noch schwarzer und noch dunkler malen. Aber es ist ja nicht nur heute jetzt der Tag, an dem ein Testat verweigert worden ist und die Bilanz nicht vorgelegt worden ist, sondern da hängen auch wieder andere Entscheidungen dran, dass eben die Banken die Möglichkeiten haben zu kündigen oder eben, dass eine Kreditlinie dann nicht mehr besteht. Also da geht's dann wirklich ans Eingemachte.
Der Aktionärsschützer Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz mit einer ganz aktuellen Einschätzung zu den Vorgängen bei Wirecard. Frage an Sie, Herr Ibrahim, reißt denn Wirecard den DAX mit sich?
Ja, das macht immerhin 1% am Gesamtindex aus. Der hatte sich am Vormittag noch ins Plus vorgearbeitet. Damit ist es jetzt vorbei. Der DAX verliert 88 Punkte oder 0,7% Stand Mittag. Jetzt also 12.294 Punkte.
Schauen wir auf die Lufthansa. Da steht die Rettung wieder auf der Kippe nach der Kritik des Großaktionärs Thiele.
Das ist der zweite große Krimi in Frankfurt. Einer würde ja schon reichen. Beide Seiten, also Lufthansa und Thiele, trommeln für ihre Positionen, werben um Unterstützung. Anleger lassen da jetzt aktuell lieber die Finger vom Unternehmen. Das Minus hier mehr als 4%.
Der Internet-Modehändler Zalando rechnet mitten in der Krise mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativen Gewinn. Wie kommt das denn an?
Das ist eine der wenigen positiven Nachrichten heute mal. Völlig überraschend ist das in diesen Corona-Zeiten ja nicht. Aber Anleger freut es, das war klar. Die Menschen bleiben zu Hause, sind zu Hause geblieben, gerade jetzt im letzten Quartal und haben eben viel auch online bestellt. Davon profitiert natürlich Zalando, hatte das zwischendurch auch mitgeteilt. Das Kurs Plus jetzt mehr als 6%, das wird also zugegriffen.
Dann haben wir noch Zeit, wie immer an dieser Stelle, auf den Euro, aufs Gold und auf die Anleihen zu schauen.
Der Goldpreis 1724 Dollar je Feinunze für Gold in London. Der Preis im Handel in Euro liegt dann bei 1533 Euro. Die Umlaufrendite angesichts der fallenden Börsen jetzt bei minus 0,41%. Und der Euro kann sich weiter halten, kaum verändert. Inzwischen bei $1.1246.
Vielen Dank nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Es ist das größte Chemieunternehmen der Welt, die BASF. Heute rief sie ihre Aktionäre zur Hauptversammlung und dabei wurde auch eine Einschätzung von Unternehmenschef Martin Brudermüller zur aktuellen Lage erwartet. Klar ist, die Corona-Krise belastet nicht nur Autobauer und Zulieferer, sondern auch die Chemiebranche. Brigitte Scholtes zum virtuellen Aktionärstreffen der BASF.
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in den letzten Jahren eines versucht, weniger abhängig von der Wirtschaftsentwicklung zu werden. Doch das gelingt nicht ganz. Das gab Vorstandschef Martin Brudermüller den Aktionären heute zu bedenken, weil auch viele Kundenindustrien eben konjunkturabhängig seien. Deshalb werde BASF den Einfluss der Corona-Pandemie auch im zweiten Quartal stark zu spüren bekommen, sagte er, wollte dies aber nicht quantifizieren.
Wir erwarten bestenfalls ein operatives Ergebnis von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Es kann auch null sein oder negativ. Ein wichtiger Grund dafür ist der weltweite Stillstand der Automobilindustrie, aber auch die verhaltene Nachfrage der Verbraucher weltweit. Wir wissen nicht, ob und wann sich die Märkte wieder normalisieren. und wie sie sich künftig entwickeln.
Im Verlauf des Jahres geht Bruder Müller von einer Verbesserung aus, nicht aber von einer vollständigen Erholung. Die Aktionäre sehen die wirtschaftliche Lage noch relativ gelassen, so meint Arne Rautenberg, Portfoliomanager der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
Die Lage sieht nicht gut aus, aber das können wir dem Management der BASF hier natürlich nicht ankreiden.
Damit die Aktionäre BASF wohlgesonnen bleiben, weichen die Ludwigshafener auch in diesem Jahr, trotz der Corona-Krise, nicht von ihrer Ausschüttung. Politik ab. Für 2019 erhalten die Aktionäre eine Dividende von 3,30 Euro, 10 Cent mehr als für das Jahr zuvor. Gelitten hat jedoch der Aktienkurs. Das Hoch im vergangenen Jahr lag bei 72 Euro. In der Krise büßte er fast die Hälfte an Wert ein, hat sich inzwischen jedoch wieder erholt. Immer noch aber liege der Marktwert gefährlich niedrig. So könnte BASF sogar zu einem Übernahmeziel werden, sorgt sich Ulrich Hocker, Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ich selbst glaube, dass bei so niedrigem Kurswert unter 50 Milliarden angesichts des vielen Spielergeldes in der Börse ohne weiteres ein Szenario so zu bedenken ist.
Stille Reserven seien bei BASF nicht zu heben, versucht der Vorstand zu beruhigen. Die Umstrukturierungen und Einsparungen laufen weiter. Eigentlich hatte BASF auch auf Erlöse aus dem Börsengang der Öl- und Gastochter Wintershall-Dea gehofft. Der aber werde wegen der aktuellen Wirtschaftslage verschoben. Mit dem Ende der heutigen Hauptversammlung wird Jürgen Hambrecht sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender niederlegen. Der 74-Jährige war dem Konzern 44 Jahre lang verbunden, davon 8 Jahre als Vorstandschef. Sein Nachfolger soll Kurt Bock werden, der den Konzern zwischen 2012 und 2018 geführt hatte. Eine Entscheidung, die nicht alle Anteilseigner begrüßen. Zu den Kritikern gehört Arne Rautenberg von Union Investment.
Als Vorstandsvorsitzender hat er uns nicht überzeugt und der Weg und der Prozess, wie er vermutlich in den Aufsichtsrat der BASF gewählt wird, gleicht einem Automatismus. Es war im Grunde eher ein Handel, dass Herr Bock das automatisch wird und das können wir nicht unterstützen.
Brigitte Scholtes, und wenn wir über die BASF, den größten Chemiekonzern überhaupt, berichten, dann immer über die weltweiten Geschäfte. Und bei diesem globalen Blick bleiben wir. Die Privatvermögen sind im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. 2019 erreichten sie die sagenhafte Summe von 226 Billionen Dollar. Mischa Ehrhardt über den heute veröffentlichten Global Wealth Report.
Für die Studie hat die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Vermögensdaten aus fast 100 Ländern ausgewertet. Das Ergebnis? Im vergangenen Jahr ist das Privatvermögen weltweit sprunghaft angestiegen.
2019 war eigentlich das stärkste Jahr der letzten 10 Jahre. Wir haben momentan weltweite Vermögen auf weit über 200 Billionen US-Dollar. Und es war auch vom Wachstum her das stärkste Jahr mit knapp 10%.
Sagt Studienautorin Anna Zakrewski. Zum untersuchten privaten Vermögen zählen Aktien, Anleihen, Fonds, Lebensversicherungen, Pensionsfonds und Gelder auf Konten oder Sparguthaben. Immobilien und andere Sachwerte wie Gold oder Münzen zählen nicht dazu. Vor allem der Aufwärtsgang an den Börsen hat das Vermögen ansteigen lassen.
Ich meine, 2019 war effektiv das Jahr, wo auch die Aktienmärkte sehr, sehr stark performt haben. Und natürlich war es auch der Fall, dass wir mit USA, ist ja das weltweit größte Land in Bezug auf Vermögen, auch einen sehr, sehr hohen Aktienanteil haben. Und das hat natürlich zu diesem Wachstum mit beigetragen.
In allen Regionen der Welt gab es einen Vermögenszuwachs. Besonders stark allerdings haben sich Wertanlagen und Geldvermögen in Wachstumsregionen wie Asien entwickelt. Insgesamt ist der globale Vermögensanteil in Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa in den vergangenen 20 Jahren von einem Zehntel auf ein Viertel angestiegen. Was die Summe des Besitzes an Privatvermögen betrifft, liegt Deutschland weltweit auf dem 5. Platz hinter den USA, China, Japan und Großbritannien. Insgesamt halten Millionäre mehr als die Hälfte des gesamten Finanzvermögens weltweit. Mit der Corona-Krise allerdings dürfte das Wachstum der Vermögen einen deutlichen Dämpfer bekommen. Boston Consulting rechnet je nach Verlauf der Krise nur noch mit einer leichten Zunahme in den kommenden Jahren.
Also selbst im allerbesten Fall sind wir bei weniger als der Hälfte des Wachstums, das wir in 2019 gesehen haben.
Natürlich werden auch die Einkommen unter Druck geraten, meint Volkswirt Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und zwar im oberen wie auch im unteren Bereich der Einkommensverteilung.
Am unteren Rand, das sind natürlich dann eben Beschäftigte zum Beispiel im Hotel- und Gaststättenbereich, die aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit Einkommensverluste haben. Am oberen Rand sind es aber tatsächlich auch etwas wohlhabendere, besser gestellte Selbstständige, letztendlich die gleiche Gruppe, nämlich die Hotel- und Gaststättenbesitzer dann, denen ja auch die Einkommen vollständig zum Teil ja weggebrochen sind.
Sinkende Einkommen aber wirken sich ebenfalls dämpfend auf den möglichen Vermögensaufbau aus. Experten wie Grabka schließlich gehen davon aus, dass die Krise dazu führen wird, dass zumindest in nächster Zeit die Ungleichverteilung von Vermögen etwas abnehmen wird.
Also gerade Betriebsvermögen verliert in einer Krise und das kommt vorwiegend am oberen Rand der Vermögensverteilung vor. Das heißt, derzeit haben wir eher einen dämpfenden Effekt auf die Vermögensungleichheit. In der mittleren Frist werden aber diese Vermögensarten wieder stark steigen, sodass auch da wieder die Vermögensungleichheit wieder zunehmen kann.
Markus Grabka vom DIW im Beitrag von Mischa Erhardt. Und von den großen Privatvermögen wechseln wir zum Blick auf die Schiffbaubranche, genauer gesagt auf deren Zulieferer. Die haben bisher besonders gut an dem Boom der Kreuzfahrtschiffe verdient, die ja auch von Privatvermögenden gerne genutzt werden. Wegen der Corona-Krise könnten auf absehbare Zeit kaum Kreuzfahrtschiffe und wohl auch deutlich weniger Frachtschiffe benötigt werden. Axel Schröder zur aktuellen Lage der Branche.
Mit den Ergebnissen des letzten Jahres können die deutschen Zulieferbetriebe für den Schiffbau und die Offshore-Industrie sehr zufrieden sein. Die Beschäftigtenzahl stieg auf 64.500 meist hochqualifizierte Personen. Der Umsatz kletterte um knapp 4% auf über 11 Milliarden Euro. Die Prognose für das laufende Jahr fällt dagegen wie in so vielen anderen Branchen nüchtern aus. Unter anderem, weil rund 300 Kreuzfahrtschiffe wegen der Corona-Pandemie vor Anker liegen, so der Vorsitzende der Maritimen Arbeitsgruppe im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer Martin Johansmann.
Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation zurzeit. Das war auch breit in der Presse, dass durch Corona natürlich das ein Markt ist, der im Moment zusammengebrochen ist. Das ist aber auch der Markt, den wir sehen, in einer Erholung, wenn es einen Impfstoff gäbe oder wenn es eine andere Normalisierung gäbe, wäre das ein Bereich, der sich am schnellsten auch erholen könnte.
Zuallererst würden seiner Einschätzung nach kleine und mittlere Kreuzfahrtschiffe wieder in Dienst gestellt werden, später dann auch die vor allem in den letzten Jahren fertiggestellten besonders großen Passagierdampfer. Betroffen von Umsatzrückgängen sind nicht nur Firmen in Norddeutschland. Tatsächlich sind es Unternehmen aus Bayern und Baden-Württemberg, die mit jeweils 24% am Gesamtumsatz der maritimen Zulieferbranche beteiligt sind. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegt dieser Anteil nur bei 10 bzw. 11%. Die Umsatzeinbrüche in der maritimen Zulieferindustrie fallen sehr unterschiedlich aus, so Martin Johansmann vom VDMA.
Zum einen ist es so, dass jedes vierte Unternehmen Rückgänge von über 20% erwartet. Ich kann ihm aber auch sagen, der Rest gibt es durchaus stabile Unternehmen, auch teilweise mit Wachstum.
Besondere Schwierigkeiten gab es zu Beginn der Corona-Krise durch die Einreiseverbote einzelner Länder. Die Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten von Wartungsteams deutscher Unternehmen mussten deshalb verschoben werden. Mittlerweile versucht die Branche, diese Arbeiten durch lokale Fachleute per Videochat anzuleiten. Hilfe kommt auch von der Bundesregierung. Zum einen soll die Offshore-Windkraft weiter ausgebaut werden. Zum anderen wird ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für die deutsche Marineflotte aufgelegt werden. Und die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung wird durch die Entwicklung neuer Schiffsantriebe das Innovationstempo der Branche erhöhen. Der Chef des maritimen Bereichs im VDMA, Martin Johansmann, ist deshalb zuversichtlich. Die ohnehin krisenerprobte Offshore- und Schiffsbauzulieferindustrie werde keinen dramatischen und dauerhaften Abschwung erleben.
Ich sehe keine Unternehmen, die echt wackeln bei uns, aber natürlich fast alle Unternehmen, die im Krisenmodus sind. Die sind in ihrem Krisenmanagement. Und wie gesagt, das ist nicht die erste Krise, das wird eine tiefe Krise werden. Aber wer Krise kann, hat bessere Voraussetzungen, da gut durchzukommen, als ein Unternehmen, was noch nie die Krise gehabt hat.
Axel Schröder. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat angekündigt, dass sein Land auch ohne Übereinkunft mit den USA eine Digitalsteuer einführen wird. Marcel Wagner.
Die Entscheidung der USA, aus den internationalen Verhandlungen für eine Digitalsteuer vorerst auszusteigen, sei eine Provokation, sagte Le Maire am Morgen im Radiosender France Inter. Man sei wenige Zentimeter von einer Einigung über die Besteuerung der Digitalgiganten entfernt gewesen, die vielleicht die einzigen auf der Welt seien, die aus der Corona-Krise sogar große Gewinne gezogen hätten, klagte Le Maire weiter. Frankreichs Finanzminister bestätigte in dem Interview, dass sein US-amerikanischer Kollege Steven Mnuchin ihm und den Finanzministern aus Großbritannien, Spanien und Italien einen Brief geschickt habe, in dem er ihnen einen vorläufigen Stopp der Verhandlungen angekündigt habe. Die USA begründeten die Verhandlungspause damit, dass aktuell die Corona-Krise für sie Priorität habe. Sein Land, so Le Maire, werde seine eigene nationale Digitalsteuer wie geplant anwenden, sollte es bis zum Ende des Jahres nicht zu einer internationalen Einigung kommen. Frankreich hatte beschlossen, große Digitalkonzerne wie Facebook, Amazon oder Google mit einem Umsatz über 750 Millionen Euro mit einer pauschalen Steuer von 3% auf Umsätze mit Internetwerbung und Datenhandel in Frankreich zu belasten. Das hätte nach älteren Berechnungen im vergangenen Jahr rund 400 Millionen Euro Mehreinnahmen bedeutet. Die französische Steuer wird aber aktuell noch nicht angewandt, weil Frankreich eine internationale Lösung bevorzugt.
Marcel Wagner. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Durchaus berechtigt finden die Kommentatoren die Pläne der EU-Kommission, europäische Unternehmen besser vor Übernahmen durch staatlich subventionierte Konzerne aus dem Ausland zu schützen.
Das Handelsblatt begründet: China, aber auch Südkorea und andere fördern strategisch wichtige Unternehmen massiv. Solange diese Länder aufstrebende Volkswirtschaften waren, die ihre eigene Entwicklung vorantreiben wollten, war daran aus europäischer Sicht wenig auszusetzen. Inzwischen aber haben Konzerne wie Huawei und Hyundai ihre Konkurrenten technologisch ein- oder überholt. Die dortigen Regierungen aber halten an ihrer dirigistischen Industriepolitik fest. Daran kann Europa wenig ändern, aber es kann dafür sorgen, dass auf dem heimischen Binnenmarkt eigene Spielregeln gelten. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung bedeuten die Vorschläge, dass Europa bei der Wettbewerbskontrolle aufrüstet. EU-Kommissarin Vestager wird dafür allerdings einige Überzeugungsarbeit leisten müssen. Manche EU-Regierung befürchtet, solche Regeln könnten heiß ersehnte Investitionen aus China verhindern. Anderen missfällt die Idee, der Kommission noch mehr Macht bei der Kontrolle von Übernahmen zu geben. Brüssel muss auf diese Bedenken eingehen, ohne der Initiative ihren Biss zu rauben, denn dafür ist sie zu wichtig. Ein weiteres Thema ist der vom Bundeskabinett verabschiedete zweite Nachtragshaushalt, der die Neuverschuldung für dieses Jahr auf 218,5 Milliarden Euro erhöht. Die Frankfurter Rundschau schreibt: So richtig es war, die Pandemie durch eine Vollbremsung beherrschbar zu machen, so richtig ist es, die Wirtschaft mit Milliardensummen wieder anzukurbeln. Auch die Tatsache, dass der Bund dafür neue Schulden machen muss, ist kein Hinderungsgrund. Finanzminister Scholz kann sich das Geld auf absehbare Zeit zum Nulltarif borgen. Falsch wäre hingegen, nicht so genau hinzusehen, was der Finanzminister plant. Und hier fehlt es zumindest am gesetzlichen Erfordernis der Haushaltsklarheit. Und irgendwann müssen die Schulden zurückgezahlt werden, hält die Zeitung Neues Deutschland aus Berlin fest. Scholz will damit im Jahr 2023 beginnen, also 2 Jahre nach der nächsten Bundestagswahl. Er vertagt damit auch einen zentralen Konflikt in der Corona-Krise. Die Frage, wer die Rechnung für die ganze Sache zahlen soll. Es besteht die Gefahr, dass nach der Wahl ausgerechnet jene die Zeche zahlen sollen, die vom Konjunkturpaket weniger profitieren.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Pia Behmer am Mikrofon. Hier folgt jetzt Deutschland heute. Peter Sawicki moderiert und er stellt die Frage: Wie viel Natur braucht die Stadt? Der Streit um den ersten FC Köln im Grüngürtel.